»Ich wusste, du würdest zurückkehren«, sagte Zweiblum. »Ich möchte nicht darüber sprechen«, erwiderte Rincewind. »Über was dann?« »Nun, zum Beispiel darüber, wie man diese Stricke lösen könnte«, entgegnete der Zauberer und versuchte vergeblich, die Handfesseln abzustreifen. »Es ist mir ein Rätsel, warum du so wichtig sein sollst«, sagte Herena. Sie saß auf einem Stein ihm gegenüber, das Schwert über die Knie gelegt. Die meisten Männer ihrer Gruppe verbargen sich zwischen den Felsen weiter oben und behielten die Straße im Auge. Natürlich war es ihnen nicht weiter schwer gefallen, Rincewind und Zweiblum gefangen zu nehmen. »Weems teilte mir mit, was eure Kiste mit Ganscha angestellt hat«, fuhr die Heldin fort. »Ich kann nicht gerade behaupten, er sei ein großer Verlust gewesen. Aber ich hoffe, der komischen Truhe ist eins klar. Wenn sie näher als bis auf eine Meile herankommt, schneide ich euch höchstpersönlich die Kehle durch. Habt ihr verstanden?« Rincewind nickte hastig. »Gut«, sagte Herena. »Man will dich tot oder lebendig. Und um ganz ehrlich zu sein, ich würde lieber darauf verzichten, dich umzubringen. Der Transport von Leichen ist ziemlich umständlich und außerdem stinken sie nach ein paar Tagen. Meine Männer jedoch, nun, einige von ihnen würden sich gern mit euch unterhalten. Über die Trolle. Wenn die Sonne nicht im letzten Augenblick aufgegangen wäre...« Sie ließ das Ende des Satzes offen und ging fort. »Ach, jetzt sitzen wir schon wieder in der Patsche«, klagte Rincewind. Erneut versuchte er, die Fesseln abzustreifen, und wieder blieben seine Bemühungen ohne Erfolg. Hinter ihm erhob sich ein Felsen, und er dachte daran zu versuchen, die Stricke durchzuscheuern. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, war der Granit zwar rau genug, um ihm die Haut von den Fingern zu schaben, aber die Seile schalteten auf stur und lösten sich nicht. »Warum ausgerechnet wir?«, fragte Zweiblum. »Es hat etwas mit dem neuen Stern zu tun, nicht wahr?«
»Ich weiß überhaupt nichts darüber«, jammerte Rincewind. »Beim Astrologieunterricht in der unsichtbaren Universität habe ich immer geschwänzt.«
»Nun, ich bin sicher, es wird alles ein gutes Ende nehmen«, meinte der Tourist. Rincewind musterte ihn. Derartige Bemerkungen erstaunten ihn noch immer.
»Du bist wirklich davon überzeugt, nicht wahr?«, fragte er. »Du meinst es tatsächlich ernst, oder?«
»Tja, wenn man genauer darüber nachdenkt, löst sich jede Krise in Wohlgefallen auf.«
»Wohlgefallen?
Hast du völlig vergessen, dass mein Leben seit einem Jahr völlig durcheinander geraten ist? Hältst du Chaos für einen erstrebenswerten Zustand? Meine Güte, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich fast ums Leben gekommen wäre.«
27 Mal«, warf Zweiblum ein.
»Was?«
27 Mal hätte es dich beinahe erwischt«, sagte der Tourist im Plauderton. »Ich hab Buch geführt, in Gedanken. Aber du bist es nicht.«
»Was bin ich nicht?«,
fragte Rincewind argwöhnisch. Er hatte das unbestimmte Gefühl, die Kontrolle über das Gespräch zu verlieren.
»Tot. Ich meine, du bist noch immer gesund und munter, nicht wahr? Erscheint dir das nicht ein wenig seltsam?«
»Nun, wenn du darauf hinaus willst, ich habe nichts dagegen, nach wie vor am Leben zu sein.«
Rincewind starrte auf seine Stiefel. Die Erklärung lag natürlich auf der Hand. Der Zauberspruch bewahrte ihn vor dem Tod. Inzwischen zweifelte er kaum mehr daran. Selbst wenn er von einer hohen Klippe sprang, bestimmt kam eine Wolke vorbei, um ihn sanft aufzufangen. Das Problem mit dieser Theorie bestand allerdings darin, dass sie nur funktionierte, solange er sie für absurd hielt. Sobald er begann, sich für unverwundbar zu halten, stand er bereits mit einem Bein im Grab. Aus diesem Grund erschien es ihm klüger, gar nicht erst darüber nachzudenken. Außerdem, vielleicht irrte er sich, geschähe nicht zum ersten Mal. Nur in einem Punkt war Rincewind völlig sicher. Er bekam allmählich Kopfschmerzen. Er hoffte, dass sich die Zauberformel im entsprechenden Hirnbereich aufhielt und ordentlich litt. Als sie kurz darauf aufbrachen, teilten sich Rincewind und Zweiblum jeweils ein Pferd mit einem der Söldner. Der Zauberer nahm eine recht unbequeme Position vor Weems ein, der sich den Fuß verstaucht hatte und nicht gerade bester Laune war. Zweiblum saß vor Herena, und aufgrund seiner geringen Körpergröße konnte er sich wenigstens die Ohren warm halten. Die Heldin ritt mit gezücktem Messer und hielt ständig nach wandernden Truhen Ausschau.
Sie wusste noch immer nicht genau, was sie vom Koffer des Touristen halten sollte, aber sie ahnte, dass er nicht geneigt war, Zweiblums Tod zuzulassen. Nach ungefähr 10 Minuten stand die Kiste mitten auf der Straße. Der Deckel klappte einladend hoch und offenbarte glänzendes Gold. »Macht einen Bogen um die verdammte Truhe«, sagte Herena.
»Aber...«
»Es ist eine Falle!« »Genau«, brummte Weems. Er wirkte plötzlich sehr blass. »Herena hat recht, glaubt mir. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Gunshaw...« Er würgte, und Rincewind duckte sich. Widerstrebend ritten die Männer an der glitzernden Verlockung vorbei und folgten dem Verlauf des Weges. Weems sah sich ängstlich um und befürchtete offenbar, die Kiste wolle sich auf ihn stürzen. Er erinnerte sich an eine mahagonirote Zunge, die genüsslich über schneeweiße Zähne leckte. Erschrocken riss er die Augen auf, schauderte, zitterte und wäre fast aus dem Sattel gefallen. Rincewind seufzte enttäuscht auf. Der Koffer war verschwunden. Auf der linken Seite des Pfades, einige Dutzend Meter entfernt, raschelte das hohe Gras wie von Geisterhänden bewegt. Tiefe Stille schloss sich an.